17:05 Uhr.
SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Hunger, Krieg und Krankheit ist die Entwicklungshilfe gescheitert, mit Frank Nies am Mikrofon. Wer heute Zweifel über den Sinn und Zweck der Entwicklungshilfe hegt, ist mit dieser Skepsis nicht allein. In früheren Jahren hat man zwar auch Anstoß an den goldenen Betten genommen, die größenwahnsinnige Diktatoren in Afrika zum Beispiel angeblich von fehlgeleiteten Entwicklungsgeldern geleistet haben. Oder Anekdotenschatz, der an den Stammtischen Furore machte, gehörten auch die Schneepflüge, die ins tropische Westafrika geliefert wurden. Desgleichen die mit Hilfsgeldern finanzierten Ferraris, mit denen die Sprösslinge der Eliten die Straßen unsicher gemacht haben. Aber bei aller Kritik war man sich doch einig darin, dass die Entwicklungshilfe in der Dritten Welt einiges zum Besseren gewendet hat. Man denke nur an die Ausrottung der Pocken, die Heilerfolge bei Lepra, die Bildungschancen der Kinder, an die Forschungserfolge auf landwirtschaftlichem Gebiet, den Aufbau von Infrastrukturen wie Straßen und so weiter und so fort. Inzwischen ist aus der Entwicklungshilfe die international verordnete Nächstenliebe geworden, wie der Basler Entwicklungssoziologe Professor Klaus Leisinger es formuliert. Trotz der Entwicklungsgelder sterben aber Millionen Menschen in Afrika, Lateinamerika und Asien an Elend und Hunger und Krankheiten. Kinder haben mangels Bildung ein Leben in Armut und Elend vor sich. Da fragt es sich doch, ist die Entwicklungspolitik auf dem richtigen Weg? Darüber wollen wir heute diskutieren. Als Gäste im Studio begrüße ich sehr herzlich Dr. Uschi Eid, parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Dirk Konert vom Institut für Afrikakunde in Hamburg und Professor Ulrich Menzel vom Institut für Sozialwissenschaften der Technischen Universität Braunschweig. Frau Eid, Politikerinnen und Politiker, die sich der Entwicklungspolitik verschrieben haben, tun sich ja schwer. Sie müssen sich auf Bundesebene zum Beispiel anderen Ministerien wie dem Auswärtigen Amt gegenüber profilieren. Und Sie sind, wenn es ans Sparen, ans Kürzen geht, immer besonders schlecht dran. Mit welchen Erwartungen und Plänen haben Sie Ihr Amt übernommen damals?
Ich habe mir vorgenommen, genau gegen diese Klischees, die Sie am Anfang so aneinandergereiht haben, anzugehen, weil die Entwicklungsländer sind nicht alle gleich. Auch Afrika ist nicht das Afrika. Jedes Land hat seine Eigenheiten, seine positiven und seine negativen Seiten. Das Zweite ist, dass ich etwas dagegen habe, dass man sozusagen alles Schlechte oder dann auch alles Gute der Entwicklungshilfe zuschreibt. Das ist eine Erwartungshaltung, eine Anspruchshaltung an die Entwicklungskooperation, die die Entwicklungspolitik überhaupt nicht einlösen kann. Denn zunächst und vor allem sind die Politiker, die Regierungen der Nationalstaaten verantwortlich für eine gute entwicklungsorientierte Innenpolitik. Wir können nur den politischen Willen, der vor Ort vorhanden ist, stärken und unterstützen. Da, wo Mittel fehlen, wo Know-how fehlen, da können wir unterstützen. Aber wir können nicht den politischen Willen, der vor Ort nicht vorhanden ist, ersetzen.
Herr Menzel, was hat sich in der Entwicklungshilfe in den letzten 2-3 Jahrzehnten getan? Wie hat sie sich konzeptionell verändert, von einer eher karitativen Veranstaltung zu mehr Professionalität?
Die letzten 2-3 Jahrzehnte würde ich gar nicht für so entscheidend halten, sondern die letzten 10-12 Jahre seit dem Ende des Ost-West-Konflikts. Das scheint mir die entscheidende Wegemarke gewesen zu sein, wo sich vieles, zwar nicht unbedingt in den Köpfen erstmal der verantwortlichen Politiker, aber de facto geändert hat. Wir müssen fragen, bevor wir uns überhaupt diesen konzeptionellen Dingen annähern können, über welche Länder sprechen wir? Das, was Frau Eid sagte, kann ich nur unterstreichen. Sprechen wir über Schwellenländer? Sprechen wir über Ölstaaten? Sprechen wir über Länder mittleren Einkommens mit halbwegs funktionierenden staatlichen Strukturen? Sprechen wir über China oder Indien? Das sind 50% der Weltbevölkerung, die in sich sehr, sehr heterogen sind, von bitterster Armut bis Hightech-Bereichen. Sprechen wir die Armen, die Krisenländer, oder sprechen wir, was viele mittlerweile im Kopf haben, über die sogenannten Failing States, die kollabierten Staaten, die Katastrophenländer, wo sich ganz, ganz andere Fragen erst einmal stellen, die mit den klassischen Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit überhaupt nicht zu bearbeiten sind. Ich glaube, wenn wir jetzt eher über die Katastrophenregionen, über die Krisenregionen, über die sogenannten Failing States sprechen, dass diese 40 Jahre lang durch eine politische Rente als Folge des Ost-West-Konflikts von beiden Seiten am Leben erhalten worden sind, in Form von Entwicklungszusammenarbeit, in Form von Waffenhilfe, was auch immer, die weggefallen ist oder stark reduziert worden ist und an deren Stelle jetzt sogenannte Gewaltmärkte mit darauf operierenden Gewaltunternehmern entstanden sind. Wir haben 4 mehr oder weniger neue Typen von Akteuren in vielen Teilen, sogenannte Kriegsherren oder Warlords. Wir haben Rebellenorganisationen, die aus ehemaligen Befreiungsbewegungen hervorgegangen sind. Wir haben den international operierenden Terrorismus und wir haben die organisierte Kriminalität. 2 dieser 4 Gruppen haben politische Motive, die Rebellen und die Terroristen, und 2 haben ökonomische Motive, das sind die Warlords und das ist die organisierte Kriminalität. Alle 4 müssen aber miteinander umgehen, bedingen sich gegenseitig. Und die grundsätzliche Frage ist für mich erstmal, wie gehen wir konzeptionell mit dieser neuen Situation um, die mit den klassischen Problemen der Entwicklungszusammenarbeit, wie wir sie bis Ende der 80er Jahre gehabt haben, trotz aller konzeptionellen Wandel, die es auch in diesen Dekaden gegeben hat, wie gehen wir damit um?
Ich will nochmal das Stichwort Kalter Krieg aufnehmen. Was hat, Herr Konert, das Ende des Kalten Kriegs bedeutet? Die Tatsache, dass man nicht mehr nur, weil man in einem solchen Blockdenken befangen war, die Länder, die sich zu Vasallen der westlichen Welt erklärt haben, unterstützen musste, gleichgültig, was das für Regime waren. Das gilt ja vor allen Dingen für Afrika, für die Diktaturen dort.
Ja, ich glaube, dass Tendenzen sich viel länger schon angelegt haben. Ich würde eher den Zeitraum der letzten 5 bis 6 Jahrzehnte betrachten, als das letzte Jahrzehnt. Die grundlegenden Probleme der ärmsten Länder der Welt sind in meinen Augen immer die gleichen geblieben. Insofern unterscheide ich mich eher von den Positionen, die Herr Menzel eben dargelegt hat. Auch würde ich gerne noch antworten auf Frau Eid. Sie hat ja darauf verwiesen, auf die Eigenverantwortung der Regierenden, der Machthaber in den Entwicklungsländern selbst, die ist unbestreitbar vorhanden. Und die wurde in der Zeit des Kalten Krieges viel zu wenig gefordert von den Geberländern. Insofern haben diese Geberländer auch ein gerütteltes Maß an Mitschuld an der Misere, die sich in den letzten Jahrzehnten angebahnt hat. Also die Misere muss ja nochmal konkretisiert werden. Die Schere zwischen Arm und Reichen, die wird immer größer. Und zwar nicht erst seit einem Jahrzehnt, sondern schon praktisch seit der Kolonialzeit kann man hier Tendenzen entdecken. Weltweit ist die Ungleichheit der Einkommensverteilung viel größer als innerhalb eines jeden Landes innerhalb der Welt.
Und da wollte man dagegen angehen, durch die Entwicklungshilfe.
Genau, und da müsste man jetzt unterscheiden, nicht nur Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungspolitik. Das sind 2 vollkommen unterschiedliche Faktoren, die hier sowohl von der einen als auch von der anderen Seite angesprochen werden müssen.
Frau Eid, eine gewisse Veränderung ist ja wohl eingetreten dadurch, dass man also das Geld nicht mehr über die Armen der dritten Welt mit der Gießkanne ausgeschüttet hat, sondern dass man dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe gefolgt ist. In vielen Projekten zumindest war das ja so die Parole. Stimmt das so?
Bevor ich auf diese Frage direkt eingehe, würde ich gerne noch 2 Bemerkungen machen. Und zwar, ich stimme Herrn Konert zu, dass natürlich in der Zeit des Kalten Krieges in der Tat die westlichen Geberstaaten als auch zum Beispiel die Sowjetunion Schuld auf sich geladen haben und eben an dieser Misere mitschuldig sind. Denn wir haben in der Zeit des Kalten Krieges Regime unterstützt, nicht unter entwicklungspolitischen Gesichtspunkten, sondern unter geostrategischen Gesichtspunkten, sodass zum Beispiel Äthiopien aus der Europäischen Union Nahrungsmittelhilfe bekommen hat, während Äthiopien aus der Sowjetunion mit Waffen beliefert wurde und dadurch also ein Bürgerkrieg in Äthiopien am Leben erhalten wurde. Also ich wollte nur sagen, das ist in der Tat richtig. Aber wenn wir unsere konzeptionelle Entwicklungspolitik anschauen, dann hat sich in den letzten 10 Jahren etwas geändert, weil nämlich gerade jetzt entwicklungspolitische Kriterien angelegt werden können. Der Ost-West-Konflikt ist zu Ende und jetzt war die Möglichkeit da, sich genau anzuschauen, welche Regierungen sind vor Ort entwicklungsorientiert, welche sind diktatorische Regime und mit denen hat man die Entwicklungskooperation beendet. Hilfe zur Selbsthilfe zu Ihrer Frage. Ich glaube, wir müssen heute unterschiedliche Ebenen sehr gut auseinanderhalten. Die traditionelle Hilfe im Sinne von Unterstützung von Entwicklungsprojekten in einem Partnerland ist eine Ebene. Aber dieses reicht nicht aus, weil man dadurch im Prinzip unter Umständen Insellösungen schafft. Also man schafft in einer Provinz gute landwirtschaftliche Entwicklung, aber die gesamte Landwirtschaftspolitik eines Landes stimmt nicht. Deswegen muss man dazu beitragen, dass zum Beispiel auch die Rahmenbedingungen in einem Land, wenn die politische Klasse dort auch Reformen will, dass man die unterstützt, diese Reformen, um die Rahmenbedingungen zu verändern. Auf der internationalen Ebene müssen wir dazu beitragen, dass auch multilaterale Institutionen wie Weltbank, Internationaler Währungsfonds oder die regionalen Entwicklungsbanken natürlich auch entwicklungsorientierte Politik betreiben. Und da muss sich die Bundesregierung einmischen. Das ist in den letzten Jahren zu wenig passiert. Und wir, die jetzige Bundesregierung, haben im Sinne von internationaler Strukturpolitik uns auch stärker eingemischt, international, zum Beispiel durch die Schuldeninitiative, die bei dem Weltwirtschaftsgipfel in Köln 1999 entschieden worden ist.
Herr Menzel, wenn man sich das so anschaut, die Entwicklungsprojekte, die es gibt in der Welt, also dann muss man ja immer noch von diesem Gießkannenprinzip ausgehen, wenn man davon hört, dass es weltweit rund 350.000 Entwicklungsprojekte gibt.
Ja, und deswegen ist ja der allerneueste Trend im Grunde eine Idee, die ganz am Anfang steht. Das neue Zauberwort soll jetzt heißen Programmhilfe. Dass man also von dieser Idee, wir haben hunderte, tausende von Projekten, die dann die Administration in Ländern wie Tansania schon allein deshalb überfordern, weil sie gar nicht mehr in der Lage sind, das alles noch im Sinne von Berichtswesen abzuwickeln. Und es geht jetzt wieder in Richtung strukturelle Sachen, dass man also den Regierungen, den zentralen Apparaten wieder größere Mittel zur Verfügung stellen will. Daran kann ich nur erkennen, dass im Grunde alles wiederkehrt. Man hat mittlerweile alles von zentralistisch über ganz zentral und jetzt wieder in Richtung Zentralismus durchprobiert. Ich glaube, es gibt gar keine grundsätzlich neuen Ideen mehr, aber die Probleme sind die alten. Das, was Frau Eid eben sagte, politische Konditionierung, ist eine sehr sympathische Überlegung. Nur, sie hat zwei Pferdefüße. Das eine ist, dass die politische Konditionierung bei bestimmten Ländern nicht gilt. Nehmen wir das Beispiel China. Es gibt andere Beispiele, wo auch die Bundesrepublik sehr wohl engagiert ist, aber das dann außen vor lässt. Und es gibt natürlich das Problem, wenn sie das konsequent machen, wird es dazu führen, dass es noch mehr kollabierende Staaten gibt, weil die Gelder aus der Entwicklungszusammenarbeit trotz aller Probleme eben ein, sag ich mal, stabiles Renteneinkommen waren, das, wenn es wegfällt, durch andere Formen der Einkommen ersetzt werden muss. Und dann fördern wir, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen, indirekt auf die Weise die Tendenz, dass sich das Phänomen der Gewaltmärkte und der Gewaltunternehmer noch weiter ausdehnen wird.
Ja, man hat ja den Eindruck, dass da sehr viel eher die Eliten profitieren von diesen Geldern als die kleinen Leute in Anführungsstrichen. Wie hat sich das geändert?
Ich finde, das ist ein bisschen ein Klischee, wenn Sie gestatten, dass ich den Begriff noch einmal benutze, was heute so nicht mehr zutrifft.
Ich gebe die Klischees nur wieder.
Ja, schauen Sie erstens mal, es gibt von unserer Seite aus kein Geld auf irgendein Konto eines Ministers oder einer Regierung. Wir verhandeln mit anderen Regierungen. Und zwar im Moment arbeiten wir in der Entwicklungskooperation mit etwa 75 Ländern zusammen. Es waren früher 118 Länder. Wir haben die Anzahl der Länder reduziert und wir haben auch in diesen Ländern, wo wir sind, auch die Schwerpunkte reduziert. Wir hatten früher das Gießkannenprinzip, was auch genannt worden ist, und wir machen jetzt maximal 3 Bereiche, in denen wir kooperieren. So, und da ist es nun so, dass wir mit den Partnerregierungen aushandeln, in welchen Bereichen wir tätig sind. Und für uns ist das oberste Prinzip, dass natürlich all das, was gemacht wird, den Zielgruppen zugutekommt. Wenn wir Wasserprojekte haben, ich bitte Sie, wo soll denn da die Elite von profitieren? Wir gehen in die Ostprovinz in Sambia, wir gehen nach Nordtansania.
Transaktionskosten.
Nein, das Problem ist vielleicht ein anderes.
Wegen der Transaktionskosten. Wie viel kommt bei dem Wasserprojekt an, von dem, was Sie ausgeschüttet haben?
Mal zum Geld. Vor Jahren wurde ja beschlossen, dass die westlichen Industrieländer 0,7% des Bruttosozialprodukts für die Entwicklungshilfe geben. Da haben die Politiker doch offenbar den Mund ziemlich voll genommen. Nur wenige Länder haben sich an diese Marge gehalten können oder auch halten können. Die skandinavischen Länder, die Niederlande. Und dann kommt lange nichts. Und heute, da dümpelt der staatliche Entwicklungsetat ziemlich nahe am historischen Tiefstand. Mit 0,27% des Bruttosozialprodukts liegt Deutschland auch im internationalen Vergleich fast am Ende, Herr Menzel. Das gilt ja auch für
die USA. Aber noch weit vor den Vereinigten Staaten. Aber noch da ist es auf Null gestellt worden. Konsequenterweise, wenn man so will. Wenn man unterstellt, dass das eigentliche Ziel zu Zeiten des Ost-West-Konflikts gar nicht war, der Sache selber den Entwicklungszielen zu dienen, sondern eben, wie wir es eben schon besprochen haben, die politische Klientel zu bedienen, zu verhindern. Das war in bundesdeutscher Fasson die Hallstein-Doktrin, galt ja insbesondere für afrikanische Länder, zu verhindern, dass die DDR politisch anerkannt wird. Ich weiß nicht, warum gerade 0,7% eine Zahl ist, die man erreichen muss. Wieso müssen es gerade 0,7% sein? Das ist für mich irgendwie ein Mythos. Dahinter steht ja die Idee, je mehr Geld für die Entwicklungszusammenarbeit da ist, desto mehr Entwicklung werden wir erreichen. Und diese Unterstellung bezweifle ich grundsätzlich. Ich glaube nicht, dass es die Frage des Geldes ist. Wir haben Fälle, und ich nehme dann gerne immer Tansania, das regelrecht gemästet worden ist durch die Entwicklungszusammenarbeit von allen Seiten. Die Chinesen haben die Eisenbahn gebaut, die Kirchen haben sich engagiert, die Bundesrepublik, die skandinavischen Länder. Es gibt wahrscheinlich kein Land auf der Welt, das pro Kopf der Bevölkerung so viel Entwicklungszusammenarbeit wie Tansania erhalten hat über lange Zeiträume, und dennoch ist es in der Negativrangliste der Weltbank, ich glaube, immer auf Platz 2 der ärmsten Länder. Oder Ruanda war regelrecht zugepflastert mit Projekten. Da konnten sie kaum noch ein Fähnchen auf der Karte von Ruanda unterbringen, wo nicht irgendein Projekt war. Und es ist trotzdem ein kollabierender Staat geworden. Ich glaube, es ist nicht die Frage erstmal der richtigen oder falschen Entwicklungsideen oder des mehr oder des weniger Geldes, sondern die grundsätzlichen politischen Rahmenbedingungen in vielen Ländern sind nicht gegeben, dass dieses oder jenes Konzept, diese oder jene Strategie überhaupt funktionieren kann. Weil jede Art von Projekten, sowas wie Rechtssicherheit, funktionierende Märkte, Vertrauen, funktionierende Verwaltung, also ganz elementare Voraussetzungen verlangt, die vielfach nicht gegeben sind. Wenn wir von Staaten sprechen, haben wir immer die Vorstellung unseres westlichen Staates im Kopf. Ich glaube, dass in vielen dieser sogenannten Staaten der Staat nur auf dem Papier oder in der Hauptstadt oder nur in einigen Stadtvierteln der Hauptstadt existiert, aber ansonsten da rechtsfreie Räume sind und damit elementare Voraussetzungen in einer wachsenden Zahl von Staaten vom Typ Liberia, Sierra Leone und so weiter gar nicht gegeben sind.
Herr Grunert, wenn man von der Wirtschaft dieser Länder spricht, dann spricht man ja auch meistens von der offiziellen Wirtschaft und nicht von der informellen Wirtschaft, dem informellen Sektor. Und der spielt auch in Afrika eine sehr große Rolle, eine besonders große Rolle.
Genau, Herr Nies, so ist es. Und generell in Bezug auf die Frage, wie können wir die Armut weltweit reduzieren, muss man ja zunächst mal die Frage stellen, kann man das überhaupt durch Entwicklungshilfe? Und wenn ja, leistet Entwicklungshilfe mehr Schaden oder mehr Nutzen? Und da sind die Meinungen in den Fachdisziplinen und Schulen durchaus geteilt. Also Sie haben den informellen Sektor angesprochen. Der wird zum Beispiel in den meisten Entwicklungsplänen, den langfristigen strategischen Plänen, zum Beispiel der Weltbank oder des IMF oder auch der deutschen Bundesregierung, überhaupt nicht beachtet. In den Statistiken taucht er nicht auf. Das ist ja eine sehr merkwürdige Argumentation, wenn zum Beispiel die Weltbank einerseits in ihren wissenschaftlichen Dokumentationen sagt, Pi mal Daumen ist der Anteil des informellen Sektors an dem gesamten Wirtschaftssektor Afrikas über 50%, also über die Hälfte der Aktivitäten, der wirtschaftlichen Aktivitäten finden im informellen Sektor statt. Und der wird statistisch bis auf wenige Ausnahmen überhaupt nicht erfasst. Dann sind die Konzepte, die darauf aufbauen, die entwicklungspolitischen Konzepte, Bias, wie man so schön im Neudeutsch sagt.
Ja, wenn man die Situation der Entwicklungsländer betrachtet und im Vergleich dazu die Entwicklung der Entwicklungshilfe, da ergibt sich ein ziemlich desolates Bild, Frau Eid. Während 1,2 Milliarden Menschen, etwa ein Fünftel der heutigen Weltbevölkerung, mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen müssen, schrumpft die staatliche Entwicklungshilfe seit 1990 um 20%. Ist das ein Trend, den man stoppen oder vielleicht sogar wenden kann?
Ich finde, diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ich habe schon unter der alten Regierung, auch Herrn Spranger, immer wieder gesagt, nutzen Sie Sparzwänge dazu, Ihre Politik zu verbessern. Wir haben unsere Politik verbessert. Das heißt aber nicht, dass natürlich das Geld ausreicht. Die Frage ist, wir brauchen nicht mehr Geld, um Projekte vor Ort zu finanzieren. Wir brauchen mehr Geld, um zum Beispiel internationale, globale öffentliche Güter zu schützen. Das heißt zum Beispiel die Weltmeere sauber zu halten, unsere Luft sauber zu halten. Dazu brauchen wir mehr Geld. Wir müssen aber auch entsprechend in den internationalen Institutionen strukturelle Veränderungen vornehmen. Wenn wir zum Beispiel alleine jetzt den europäischen Markt geöffnet haben, durch die Initiative, die im Englischen heißt Everything But Arms, also das heißt, die ärmsten Länder dieser Erde können alles außer Waffen in der EU verkaufen, dann kann das zum Beispiel, ohne dass es uns was kostet, zu zusätzlichen Exporteinnahmen dieser ärmsten Länder führen von 3 Milliarden US-Dollar. Also das heißt, hier geht es nicht so sehr darum, wie viel Geld wir nun investieren, sondern welche Entscheidungen treffen wir, welche strukturhemmenden oder welche hemmenden Strukturen verändern wir und welche politisch verantwortlichen Politiker sind auch vor Ort, mit denen wir zusammen einen Politikdialog führen können. Und das setzt sich zum Beispiel auf die neue Reformer-Generation auf dem afrikanischen Kontinent. Es haben sich einige Reformpolitiker in Afrika zusammengetan, die genau gesagt haben, es geht uns nicht so sehr um Hilfe von außen, sondern wir müssen auch Reformen im gesellschaftspolitischen Bereich durchführen, im wirtschaftlichen Bereich. Und bei der Umsetzung dieser Reformen brauchen wir die Unterstützung unserer Partner in den Industriestaaten. Und die G8-Staaten haben ja zum Beispiel deswegen beschlossen, diese afrikanische neue Reforminitiative zu unterstützen. Ich denke also nochmal, wir brauchen mehr Geld, aber nicht für die traditionelle Hilfe, wie wir sie manchmal im Kopf haben, also nicht um mehr Brunnen zu bohren, ja, sondern wir brauchen diese Hilfe, um die öffentlichen Güter zu schützen für die zukünftigen Generationen.
Der Chef des UN-Entwicklungsprogramms UNDP, Mark Mellor Brown, hat festgestellt, es ist Unfug, Hilfe auf eine simple Zahl zu reduzieren. Zustimmung ganz sicherlich bei Ihnen, Frau Heid.
Es ist richtig. Denn, wissen Sie, das ist eine Input-Orientierung. Also mir ist viel lieber zu sagen, okay, was nehmen wir uns für Ziele vor? Ja, zum Beispiel finde ich es gut, dass man sich bei dem Millenniumsgipfel im Jahr 2000 bei der UN-Sonderversammlung international darauf verständigt hat, dass man bis zum Jahr 2015 die Armut halbieren möchte. Das ist ein sehr hochgestecktes Ziel und ich glaube nicht, dass wir das wirklich erreichen können. Aber wir müssen uns solche Ziele vornehmen, damit alle Staaten dieser Welt und auch die internationalen Institutionen im Prinzip in einem synergetischen Anlauf, ja, also in Anstrengungen, die alle auf dieses Ziel hin orientiert sind, auch versuchen, das Ziel so weit wie möglich zu erreichen. Und das ist eine Output-Orientierung, also eine Ergebnisorientierung. Das halte ich für sinnvoller, wenn man anschließend sagen will, ob wir gute Politik oder schlechte Politik
haben. Aber ist es nicht eine Illusion, eine Utopie zumindest? Der UNO-Generalsekretär Kofi Annan betonte, dass man dieses Ziel, die Zahl der Armen in der Welt zu halbieren, dass man dafür 57 Milliarden Euro nochmal bräuchte, also verdoppeln müsste die bisherige Zahl. Das ist ja doch wohl illusorisch, Herr Menzel.
Nochmal, es ist nicht eine Frage des Geldes. Was Frau Eid gesagt hat, ist beides sympathisch. Wenn wir hier also die Märkte noch mehr öffnen, dass die Exporterlöse steigern können, das ist okay. Und wenn wir darauf dringen, dass Reformen gemacht werden, das ist auch okay. Aber Reformen durchzuführen, setzt funktionierende staatliche Strukturen voraus. Und wenn Sie die nicht haben, wenn Sie große rechtsfreie Räume haben, dann können Sie auch keine Reformen machen. Und wenn Sie keine Kontrolle darüber, keinen Einfluss darauf nehmen können, wie diese Exporterlössteigerungen dann anschließend verwendet werden, in wessen Taschen sie fließen, nützt das auch nichts. Zaire, früher Kongo, hat ungeheure Einnahmen aus den Bergbauexporten in Form von Renten gezogen, aber es ist dem Land nicht zugute gekommen. Das Problem und seiner Familie, und dann war es Kabila oder wer auch immer in Kongo als Warlord da tätig ist, das ist das Problem. Es ist zwar richtig, dass wir das, was wir fordern von anderen, Liberalisierung auch selber praktizieren müssen, das ist völlig richtig, aber viel wichtiger ist, wie die Einnahmen, die die Primärgüterproduzenten, und das sind ja die meisten Länder, ob es jetzt Diamanten oder Drogen oder Bergbauprodukte oder Tropenholz, das gewonnen wird, ist, viel mehr ist das ja gar nicht, wie es intern verwendet wird. Und darauf haben wir unter den bestehenden Strukturen keinen Einfluss. Und das ist für mich nicht eine Frage nur der Marktöffnung oder nur das Mehr an Entwicklungszusammenarbeit, sondern es ist für mich viel wichtiger eine Frage, ob wir das internationale Umfeld, in dem solche Rentenökonomien, in dem Gewaltunternehmer agieren können, austrocknen. Sprich, dass wir an die Geldwäschemöglichkeiten rangehen, an die Schmuggelringe, an die Drogenringe, an die Waffenlieferanten. Also alles das, was notwendig ist, dass diese Warlords, diese Kriegsherren, diese Gewaltunternehmer, die auf die Rente abzielen, ohne die nicht agieren können. Das scheint mir ein viel wichtigerer Ansatz.
Herr Konert, ich will eingehen auf das, was Herr Menz eben gesagt hat oder ausgedrückt hat. Rechtsfreie Räume und Korruption, das sind doch Phänomene, die in Afrika unter den drei Kontinenten der dritten Welt, also Asien, Afrika und Lateinamerika, am weitesten verbreitet sind.
Ja, ich weiß gar nicht mal, ob man das wissenschaftlich nachweisen könnte, dass es so ist. Es wird allgemein so behauptet. Aber ich wäre immer mehr dafür, den Rückbezug zu unserer Gesellschaft herzustellen. Und die Frage wäre da, ist Korruption bei uns unbekannt? Zum Beispiel Elf Aquitaine, eine französische Firma, eine transnationale Firma, die in Afrika in Erdöl und anderen Geschäften investiert hat. Und die dann den Rückbezug zu Frankreich hergestellt hat, auch französische, möglicherweise sogar deutsche Politiker beeinflusst hat mit ihren Geldzahlungen. Ich sage nur Leuner. Und die Frage wäre, wie pharisäerhaft können und dürfen wir gegenüber den Ärmsten der Länder auftreten? Und da
Darf ich dazu was sagen?
Ja, gerne, aber ich wollte gerne nochmal gegenüber Frau Eid nochmal einwerfen. Ein bisschen mehr Ehrlichkeit in der Argumentation und weniger Double Talk, weniger Double Standards. Diese Initiative, die Sie erwähnt haben, Everything But Arms, ist, was die Ziele angeht, sehr lobenswert. Nur ist sie leider nicht ausgeführt worden. Und es stimmt sicherlich auch, dass Entwicklungshilfe niemals auf die Konten von den Eliten der afrikanischen Entwicklungsländer überwiesen wurde. Aber letzten Endes ist ein Großteil da doch gelandet. Wie kommt es denn zum Beispiel, dass Abacha, der nigerianische Diktator, der 98 gestorben ist, immerhin 2 Milliarden Dollar auf die Seite schaffen konnte? Und jetzt von den Banken, die dafür mitverantwortlich waren, inklusive deutsche und britische Banken, 1 Milliarden Dollar erlassen kriegt, wenn seine Familie die andere dazu überweist. Das sind doch Bitten eines Eisenberges.
Also Sie können doch nicht ernsthaft behaupten, dass diese Gelder, die Abacha ins Ausland geschaffen hat, dass die aus der Entwicklungshilfe stammen. Also ich bitte Sie, Nigeria ist eines der erdölreichsten Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Die wissen ja zum Teil gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Das ist eine Bereicherung aus den Erdölexporterlösen aus dem eigenen Land. Doch nicht, dass ein Experte aus der deutschen Entwicklungszusammenarbeit dorthin geht und den Abacha besticht. Also das ist ein bisschen für mich zu einfach gestrickt, diese Argumentation.
Ja, nicht nur.
Deshalb muss man ja unterscheiden, über welche Länder man redet. Wenn wir das so pauschal machen, dann kann jeder immer ein Beispiel bringen. Nehmen wir nochmal das Thema Korruption. Sie haben völlig recht. Korruption gibt es in jedem Land und siehe jetzt hier die Parteispendengeschichten
auch bei uns.
Unter deutschen Politikern. Ist gar keine Frage. Aber die Frage ist doch, ob Korruption oder Rent-Seeking, so könnte man es auch nennen, ein systematisches Element ist, wie eine Gesellschaft, wie eine Ökonomie funktioniert, oder ob es das auch gibt, aber als eigentlich nicht den Regelfall. Und ich wiederhole mich jetzt, da wo es reiche Ressourcen gibt, wo es Tropenwald, wo es Fischgründe, wo es Bergbau, wo es Drogenanbau, Diamanten, was auch immer gibt, da ist das die Einkommensquelle, dass man dieses besteuert. Aber wenn es sich um arme Länder handelt, dann muss man zu alternativen Renteneinkommen gelangen und das kann dann eben auch über, nicht direkt, dass jetzt die Entwicklungshilfegelder auf die Konten gehen, aber man kann natürlich die Transaktionskosten erhöhen, alle möglichen bürokratischen Hürden aufbauen, um dann dieses oder jenes abzuzweigen. Das kann man bei der Katastrophenhilfe genauso wie bei der regulären Entwicklungszusammenarbeit, oder man kann es ganz nackt offen mit der Kalaschnikow direkt am Hafen oder am Flughafen machen. Da gibt es ja verhüllte und offene Formen. Aber in dem Moment, wo ein Land ganz arm ist, sind die Gelder aus der Entwicklungszusammenarbeit ein wichtiges Renteneinkommen. Und Frau Eid, das wissen Sie auch, es gibt afrikanische Länder, wo die Höhe der Zahlungen, der Transferzahlungen von außen 20, 30, 40, 50% des Staatshaushaltes ausmachen. Und deswegen haben die ja in Städten wie Berlin und anderen überhaupt ihre Botschaften, weil es da ausgehandelt wird.
Ja, das ist ja auch richtig. Aber ich finde, Sie haben ja selber am Anfang sehr deutlich gesagt, dass es ganz unterschiedliche Länder gibt. unterschiedliche Kategorien.
So, ja.
Jetzt, und das finde ich auch völlig richtig. Wenn ich, also ich als Verantwortliche im Entwicklungsministerium, wenn ich über unsere Entwicklungskooperation rede, dann rede ich nicht über Staaten wie zum Beispiel Somalia, Sudan, Liberia, Sierra Leone. Das sind ja Staaten, mit denen wir ja schon gar nicht mehr kooperieren. Das muss man doch wirklich mal klar haben. Wir kooperieren mit etwa 55 Ländern. Eben. Und diese Ökonomien, die Sie eben beschrieben haben, die sind sozusagen außerhalb des Bereiches, für den das Entwicklungsministerium zuständig ist. Da muss man mit internationalen Aktivitäten Druck machen. Da ist auch die UNO gefragt, da ist die Außenpolitik gefragt. Ich rede über Entwicklungskooperation mit Ländern, die wir sozusagen ausgesucht haben, wo wir bestimmte Kriterien anlegen, mit denen wir zusammenarbeiten zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen und natürlich auch, wo wir Maßnahmen unterstützen, zum Beispiel zur Demokratisierung. Sie reden von Staaten, wo es rechtsfreie Räume gibt. Wenn ich an Ghana oder Benin denke, da unterstützen wir zum Beispiel die Versuche des Staates, von einer zentralen Verfasstheit wegzukommen zu kommunaler Selbstverwaltung. Und wir tragen dazu bei, dass Demokratie auch gefüllt wird, dass nicht nur alle 4 Jahre dann dort gewählt wird, sondern dass zum Beispiel in den Gemeinden dann auch die Menschen mitentscheiden können über ihre Lebensgestaltung vor Ort. Und insofern, glaube ich, müssen wir hier klar haben, über welche Länder wir reden, wenn wir diese unterschiedlichen Aspekte hier diskutieren.
Darf ich Ihnen mal eine provozierende Frage stellen?
Gerne.
Es gibt ja nicht nur die Katastrophenfälle oder die krisengeschüttelten Länder, sondern es gibt ja auch eine wachsende Zahl von Erfolgsgeschichten, vor allen Dingen in Ost- und Südostasien, angefangen von Südkorea über Thailand, Malaysia und so weiter, Taiwan und so weiter. Das ist ja ein sehr positives Phänomen. Aber glauben Sie wirklich, dass diese Erfolgsfälle der letzten 20, 30 Jahre, wo man alle Entwicklungsindikatoren, die man nehmen will, durchschnittliche Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, Bildungsniveau, Einkommensverteilung, was Sie nehmen wollen, alles positive Trends verzeichnen kann. Glauben Sie wirklich, dass das auf die westliche Entwicklungszusammenarbeit zurückzuführen ist, diese Erfolgsgeschichte?
Nein, das habe ich ja genau vorhin gesagt, dass die Entwicklungshilfe nicht der entscheidende Aspekt ist, sondern dass
Investitionen
in den Bildungsbereich, ja, also das Know-how, das menschliche Know-how zu entwickeln, auch unternehmerisches, also zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, dass Vietnam zum größten Kaffeeexporteur geworden ist und praktisch den Rang abläuft, also manchen afrikanischen traditionellen Kaffeeexporteuren,
dann mittelamerikanischen, muss
man fragen, woher kommt es, ja? Da sind viele andere Faktoren da, aber es gibt Länder, die es zum Teil nicht schaffen, weil sie geografisch so schwierige Bedingungen haben, dass sie auch zu internationalen, ich will mal sagen, Sozialhilfefälle geworden sind. Woraus sie aber jetzt kommen, sie möchten von diesem Image wegkommen. Und da möchte ich nochmal auf die afrikanische Initiative aufmerksam machen, wo viele afrikanische Politiker jetzt gesagt haben, wir müssen uns selber unsere Hausaufgaben machen, wir müssen uns selber reformieren. Und ich glaube, die Frage der Gewaltenteilung, der Demokratisierung, des Respekts der Menschenrechte, aber auch das sehr sensible Umgehen mit Tradition und Moderne, das gehört ja auch dazu. Also moderne demokratische Strukturen zum Beispiel in Verbindung bringen mit Traditionen. Ja, also was macht ein gewählter Kommunalpolitiker in einem Dorf, wenn es gleichzeitig einen traditionellen Dorfältesten gibt? Das sind Dinge, die hat man in den früheren Zeiten, zum Beispiel in Mosambik, die hat man einfach so weggewischt und es hat dann auch zu Bürgerkriegen geführt. Ich glaube, heute hat man vieles aus diesen Fehlern gelernt und versucht auch damit besser umzugehen.
Ja, Frau Eid, diese Ziele, die Sie eben angegeben haben, die sind ja alle sehr unterstützenswert. Das Beispiel Benin, was Sie unter anderem angesprochen haben, zeigt aber auch, wie schwierig es ist, das umzusetzen. Die neue demokratische Regierung unter Soglo und unter Kirikou, die ja von der Bundesregierung maßgeblich mitgefördert wurde über Entwicklungshilfe, ist nach Aussagen von Vertretern der Zivilgesellschaft, zum Beispiel von Bischöfen, korrupter als noch die alte sozialistisch-marxistische Regierung unter Kirikou gewesen war. Und die Frage, wie jetzt die Local Government Reform, also die Kommunalreform, die durch deutsche Entwicklungshilfe maßgeblich mit unterstützt wird, jetzt tatsächlich Erfolg hat, steht in meinen Augen in Sternen. Ich sage damit nicht, dass sie falsch ist. Man muss nur einen viel längeren Atem haben. Man muss vielleicht auch noch gucken, wenn denn die Grenzen der Entwicklungshilfe so eng gesetzt sind, zum Beispiel Benin ist nach Augen vieler overaided, mehr Geld da reinzupumpen bringt überhaupt nichts mehr, schadet vielleicht sogar noch mehr. Ja, was kann man denn da noch machen? Und da gibt es eben noch andere Instrumente der Entwicklungspolitik, die hier greifen müssten. Unter anderem eben auch der Handel. Die sagten vorhin, ja, die afrikanischen Länder haben praktisch offene Tore für ihren Export nach Europa. Das stimmt ja so gar nicht. Die Handelsbarrieren für das subsaharische Afrika sind im durchschnittlich 20% höher als für den Rest der Welt. Und zwar deswegen, weil sie hauptsächlich Agrarrohstoffe oder andere Rohstoffe exportieren wollen in die EU. Und es da neben den tarifären Handelshemmnissen eben Nicht-Tarifäre gibt, die viel weniger leicht zu umgehen sind.
Ja, es ist ja schon etwas merkwürdig. Auf der einen Seite lässt man beträchtliche Summen als Entwicklungshilfe in den Süden fließen. Auf der anderen Seite hindert man die Länder der dritten Welt von Seiten der Industriestaat massiv daran, sich zu entwickeln. Durch die Importhindernisse zum Beispiel, die den Nationen auferlegt werden, den Nationen auf der Südhalbkugel, da sind pro anno entgehende Einnahmen in der Höhe der gesamten Hilfeleistungen des Nordens. Ist das nicht widersinnig oder steckt da eine gewisse Logik dahinter? Das ist eine Privatwirtschaft, die ist stärker und das andere öffentliche Hand.
Nein, das ist so erkannt worden. Und deswegen in der Konferenz der ärmsten Staaten dieser Welt, die in Brüssel stattgefunden hat, hat man doch im letzten Jahr beschlossen, genau diese Everything But Arms Initiative. Das ist die eine Sache. Dann haben wir zum Beispiel mit den Ländern in Afrika, in der Karibik, im Pazifik, mit der Europäischen Union das sogenannte Lomé-Abkommen. Da gibt es auch Handelsmöglichkeiten. Sie haben aber völlig recht, dass es falsch ist, diese Tarifeskalation. Das heißt, wenn die Produkte stärker bearbeitet sind, dass sie dann höhere Zölle zahlen müssen. Und damit haben wir in den letzten 30 Jahren einfach verhindert, dass in Afrika zum Beispiel eine verarbeitende Industrie entstanden
ist. Bleiben die Rohstoffländer.
Das ist falsch und das müssen wir,
genau. Ich glaube, dass wir hier auch noch das eigentliche Problem nicht diskutieren. Ich will hier nicht viele Zahlen bringen, aber eine nenne ich mal. Es gibt ja den Begriff vom verborgenen Gesicht der Weltwirtschaft. Da geht es um Waffenhandel, Drogenhandel, Geldwäsche, Entsorgung von Problemmüll, Menschenhandel, Prostitution, Schmuggel, Piraterie, Patent- und Lizenzbetrug und alles dieses. Schätzungen besagen, dass etwa in der Größenordnung dieses alles zusammen 800 bis 1500 Milliarden US-Dollar ausmacht, was etwa die Größenordnung von 14-27% des jetzigen Welthandels wäre. Und ein ganz großer Teil dieser Aktivitäten betrifft auch diese Länder, über die wir hier reden. Das taucht nur in keiner Statistik auf. Ich behaupte, dass sehr große Summen im Spiel sind, an denen diese Länder auch beteiligt sind. Nur es führt nicht zu dem, was wir uns alle wünschen, weil hier politische Strukturen am Werk sind, die das verhindern. Und ob sie jetzt die Zölle für Kakao oder für Jute oder was weiß ich noch ein bisschen senken oder nicht, das macht nicht so viel aus. Die entscheidenden Größenordnungen sind ganz woanders. Und wir müssen dieses kriminelle Umfeld, die diese Schatten, weltweite globale Schattenwirtschaft möglich macht, austrocknen. Das müsste der Ansatz sein.
Deswegen ist doch Demokratie so notwendig. Wenn Demokratie...
Nee, bei uns also auch. Dazu gehören die Schweizer Banken und Elf Aquitaine und all dieses, die da mitspielen. Sonst könnte das ja nicht funktionieren. Und die Waffenhändler und dann ist es eben auch Heckler und Koch und andere Waffenproduzenten, die über Schmuggel und wie auch immer letztlich die Waffen dann dahin liefern, damit die Gewaltmärkte überhaupt existieren können. Das ist viel wichtiger, hier anzusetzen.
Die Terroranschläge von New York und Washington, die haben ja vieles verändert, auch die Einstellung zur Entwicklungshilfe, zur Entwicklungspolitik. Kann man sagen, dass man Entwicklungspolitik seither in die Sicherheitspolitik mit einbezieht, dass man für eine Südpolitik eintritt? Ihre Chefin, Ministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul, hat gesagt, zur Prävention von Terrorismus ist die weltweite Armutsbekämpfung die richtige Antwort. Ist diese Auffassung mit der Grund, weshalb das Entwicklungsministerium bei den Sparaktionen von Finanzminister Eichel etwas besser weggekommen ist in letzter Zeit? Es waren ja schon weitere Einschnitte im Budget Ihres Ministeriums geplant und ein CSU-Abgeordneter hat angesichts dieser Tatsachen gewettert, die rot-grüne Entwicklungspolitik stehe kurz vor der Kapitulation. Und diesen Eindruck konnte man ja in der Tat bekommen.
Also da würde ich mal sagen, mal halblang hier mit diesen Argumenten. Also erstens mal, wir haben schon immer gesagt und ich habe schon seit 10 Jahren an einem Konzept gearbeitet, welches heißt, Entwicklungspolitik hat auch die Aufgabe der Krisenprävention. Diese Idee ist nicht erst mit dem 11. September entstanden. Allerdings, ich muss gestehen, dass in der öffentlichen Diskussion man der Entwicklungskooperation eben nun mehr diese Aufgabe zugesteht, ja, dass wir krisenpräventiv tätig sind. Und das tun wir zum Beispiel bei strukturellen Konfliktursachen, das ist beim knapper werdenden Wasser, bei knapper werdenden Böden für Nahrungsmittelproduktion und Ähnliches. Das heißt natürlich auch, also wenn man dann wieder Aufbauhilfe leistet, wie in Afghanistan, dass man das auch regional betrachten muss. Man muss da also einen größeren Blickwinkel haben. Und dass der Herr Eichel zugestimmt hat, dass wir jetzt etwas mehr Geld auch aus dem 3-Milliarden-Topf bekommen, das hängt in der Tat damit zusammen, dass alle oder viel mehr Menschen anerkannt haben, dass wir hier nicht in einer Insel der Glückseligen leben können, sondern dass sozusagen die Kooperation auch letztlich zur eigenen Zukunftssicherung beiträgt.
Ich glaube nicht, dass Terrorismus mit Entwicklungshilfe begegnet werden kann. Leute wie Osama Bin Laden kommen nicht aus dem Elend, sie sind eher sehr vermögende Leute und die Führungsschichten dieser Organisation rekrutieren sich eher aus intellektuellen Milieus. Ich glaube, die Gleichung mehr Entwicklungshilfe, die das Elend bekämpft, führt zu weniger Terrorismus, die stimmt nicht. Wenn Sie weltweit schauen,
die habe ich auch nicht aufgemacht,
terroristische
Herr
Gruppen, ja, es klingt so ein bisschen bei diesem Antiterrorpaket an. Die Idee.
Ich habe von Gewalt gesprochen. Ich habe nämlich ganz bewusst den Begriff Terror nicht benutzt, weil ich Ihnen völlig zustimme, dass Terror und Armut nicht so unmittelbar in Verbindung zu bringen
so
sind.
Ist es.
Aber
ja.
Armut kann durchaus ein Nährboden sein für Jugendliche, die keine Zukunftsperspektive haben, dass sie zu gewalttätigen Mitteln greifen, um ihr Recht zu erkämpfen.
Frau Eid, würden Sie mir denn zustimmen, wenn ich sage, dass Entwicklungshilfe als Sicherheitspolitik gleich nicht zieht, aber Entwicklungspolitik als Sicherheitspolitik, nämlich als Querschnittsaufgabe verstanden, über die ganzen Ministerien hinweg, die da beteiligt sind, das Außenministerium, das Wirtschaftsministerium, Landwirtschaftsministerium und so weiter. Das könnte schon eine signifikante Reduzierung von Armut weltweit bedingen. Und diese Armut ist in meinen Augen ein Brandsatz, der mittel- und langfristig auch für uns gefährlich werden kann.
Herr Konert, ich wollte Ihnen da zustimmen. Deswegen hat ja auch die Bundesregierung ein Krisenpräventionskonzept ausgearbeitet, was ein Konzept der Bundesregierung ist und wo nun auch zum ersten Mal im Gegensatz zur alten Regierung die Entwicklungspolitik eine Säule in dem Konzept geworden ist. Das heißt, es wurde anerkannt, dass es eine Querschnittsaufgabe ist, aus der man die Entwicklungspolitik nicht außen vor lassen kann. Und da, ich denke, das ist genau in dem Sinne, wie Sie es eben eingefordert haben.
Gut, so bedauerlich ist, wenn dann immer wieder Double Talk gemacht wird, wenn jetzt Bush zum Beispiel wieder Agrarsubventionen in 78 Milliarden Höhe Dollar beschließt und eben auch die deutsche Bundesregierung von den Subventionen nicht lassen macht, die dann zum Beispiel, was den Zucker angeht, bewirken, dass Zucker, der hier teurer hergestellt wird als zum Beispiel in Südafrika, dann auf dem südafrikanischen Markt billiger angeboten wird über die Exportförderung der EU.
Frau Eid, Sie haben das letzte Wort. Was erwarten Sie von der Entwicklungspolitik in nächster Zeit? Ganz kurz.
Ich erwarte, dass über die Entwicklungspolitik auch die deutsche Gesellschaft stärker diskutiert, dass wir erkennen, dass wir hier nicht alleine auf dieser Welt leben, sondern dass wir auch eine Verantwortung haben gegenüber Menschen, die in bitterer Armut leben. Und ich glaube, dass wir eine ethisch-moralische Aufgabe haben, aber auch durchaus ein aufgeklärtes eigenes Interesse zur gemeinsamen Zukunftssicherung haben.
Das war das SWR2-Forum heute zum Thema Hunger, Krieg und Krankheit. Ist die Entwicklungshilfe gescheitert? Fragezeichen mit Frank Nies am Mikrofon. Gäste im Studio, denen ich sehr herzlich danke, waren Dr. Uschi Eid Berlin, Dr. Dirk Konert Hamburg und Professor Ulrich Menzel Braunschweig.
Morgen hören Sie in SWR2-Forum: Der Rechtspopulismus des Jürgen W. Möllemann verheitert die FDP.
SWR 2 CD-Tipp.
Der Beginn des zweiten Satzes.